NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Nachdem eine neue Variante der Vogelgrippe in einem Geflügelzuchtbetrieb in Schleswig-Holstein entdeckt wurde, mussten Tausende von Puten getötet werden. Die Angst vor einer immer größeren Verbreitung der Krankheit wächst. Und noch mehr, da nun feststeht, dass es einen weiteren Erreger gibt, der sie in Zuchtbetrieben auslösen kann. Woher kommt das neue Virus plötzlich? Besteht dadurch jetzt die Gefahr, dass sich auch Menschen infizieren können? Darüber werden wir berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es heute um Gewalt. Durch Hooligans, rechte Schläger oder oft auch Jugendliche. Wenn man daran denkt, könnte man schon den Eindruck bekommen, dass die Gewalt in unserer Gesellschaft zunimmt. Aber stimmt das? Und wenn, gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern? Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Vogelgrippe macht Wissenschaftlern immer mehr Kopfzerbrechen. H5N8 heißt der Erreger, der bislang viele Geflügelzuchtbetriebe dazu gezwungen hat, ihre Tiere zu keulen. Jetzt ist ein neuer dazugekommen, H5N5. In Schleswig-Holstein wurde das Virus bereits in einer Putenzucht nachgewiesen. Ein Virustyp, der bisher in Europa nur in einigen Wildvögeln entdeckt worden war. Das ist jetzt anders. Michael Kurt mit Einzelheiten.
An der Oberfläche von Vogelgrippeviren gibt es Eiweiße, die Forscher durchnummeriert haben. H1, H2, H3, H4 und so weiter. Diese Eiweiße können rote Blutkörper verklumpen und sind auch dafür verantwortlich, wie angriffslustig ein Virus ist. Immer wieder neue Zahlenkombinationen, also neue Subtypen, machen die Arbeit für Virologen wie Professor Albert Osterhaus von der Tierärztlichen Hochschule Hannover äußerst schwierig.
Mit neuen Subtypen, da muss man immer vorsichtig sein. Und die H5 und die H7 können unter normalen Bedingungen hochpathogen werden.
Sie sind aggressiv und arbeiten oft undercover, weil der Überträger des Virus oft gesund bleibt und nur der Infizierte krank wird. Im aktuellen Fall sind jedoch sowohl Wildvögel als auch Hühner, Puten oder Gänse bedroht. Franz Konrads ist Epidemiologe am Friedrich-Löffler-Institut. Seine Aufgabe, das Risiko durch den neuen Virustyp H5N5 zu bewerten und der Frage nachzugehen, wie ist es zu dieser Variante des Vogelgrippe-Erregers überhaupt gekommen? Wie ist sie entstanden? Seine Hypothese?
Ein Vogel existiert, in dem das alte Virus, also das H5N8-Virus, sich mit diesem Virus infiziert und gleichzeitig mit einem Virus infiziert, das dieses N5 hat. Dann kann das entsprechende ausgetauscht werden und man hat auf einmal ein neues Virus, das dann eben H5N5 heißt.
Damit wäre H5N5 also eine Art Ableger, ein Nachkomme des bisher grassierenden Vogelgrippevirus. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Virus einfach mutiert ist, sich also genetisch, meist über mehrere Zwischenschritte, zu einem neuen Virustyp verändert hat. Wie auch immer, das Ergebnis ist das Problem. Jetzt existieren zwei Viren, die in Deutschland unsere Vögel infizieren können.
Ob es eine neue Seuchenwelle gibt, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Auf jeden Fall ist es nicht überraschend, denn die Viren, mit denen wir es hier zu tun haben, die die Vogelgrippe auslösen, verändern sich sehr schnell.
H5N5 war bislang in den USA und China wiederholt bei Stockenten und Gänsen nachgewiesen worden. Als man es vor ein paar Tagen bei einem Wildvogel und einem Putenbetrieb in Schleswig-Holstein entdeckte, entschied man am Friedrich-Löffler-Institut, die Maßnahmen, die für die bekannte Variante H5N8 ergriffen wurden, sollen auch für diesen Subtyp gelten. Um eine Ausbreitung des Virus und eine Ansteckung des Hausgeflügels durch Wildvögel zu verhindern, gilt daher immer noch und jetzt erst recht in Deutschland eine Stallpflicht. Doch inwieweit geht von dem Virus auch eine Gefahr für uns Menschen aus? Franz Konrad vom Friedrich-Löffler-Institut.
Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass dieses Virus gefährlicher ist für den Menschen als H5N8. Und wir hoffen mal alle, und ich glaube, da spricht eigentlich alles dafür, dass das Virus, so wie es sich jetzt darstellt, auch für Menschen nicht gefährlich ist.
Doch der Virologe Albert Osterhaus aus Hannover warnt davor, neue Varianten auf die leichte Schulter zu nehmen. Das zeigte sich schon, als der Virustyp H5N1 auftrat.
1997, da haben wir das Virus gehabt aus Hongkong, haben damit gearbeitet und haben gesehen, dass das eigentlich doch gefährlich war, dass das ein Mensch getötet hat. Und damals hat uns niemand geglaubt, ja, denn die meisten dieser Viren, die sind ja überhaupt für Menschen eigentlich nicht gefährlich. Aber man muss immer damit rechnen, dass das mal passieren kann.
Weitere Beispiele für gefährliche Vogelgrippeviren: H5N6. Es war nicht nur für den Tod zahlreicher Vögel in China, Laos und Vietnam verantwortlich. 2014 wurde auch eine Infektion beim Menschen nachgewiesen und seitdem sind 7 Personen an den Folgen der Infektion gestorben. Oder H5N9. Dieses Virus war die Ursache von Todesfällen bei Menschen in China und Taiwan. Und H10N8 sorgte 2013 für Aufsehen, weil 2 von 3 erkrankten Menschen in China die Infektion nicht überlebten. Osterhaus sieht keine Anzeichen dafür, dass der aktuelle H5N5-Erreger so gefährlich werden könnte. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Albert Osterhaus forscht daher mit Kollegen an sogenannten universellen Impfstoffen. Das heißt,
wir versuchen, Impfstoffe zu machen, die nicht nur gegen das eine Virus schützen, aber gegen so viel wie möglich. Das sind schon Möglichkeiten, aber das ist noch nicht gut ausgearbeitet.
Andere Forscher arbeiten an antiviralen Medikamenten oder an Plänen, was passiert, wenn wirklich der unwahrscheinliche Fall einer Pandemie eintreten sollte, wenn das Virus nicht nur Hausgeflügel ansteckt, sondern auch Menschen und wenn diese Menschen dann weitere Menschen infizieren und Impfprogramme keinen 100%igen Schutz gegen eine Ausweitung der Infektion bieten. Osterhaus will uns keine Angst machen, aber er erinnert daran, dass die sogenannte mexikanische Grippe H1N1, die 2009 zuerst entdeckt wurde, offensichtlich auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
Das Horrorszenario sozusagen ist natürlich, dass wir ein neues pandemisches Virus kriegen. Nach der letzten Pandemie, die wir gesehen haben, die mexikanische Grippe, ja, da haben wir alle gesagt, ja, das war ja eigentlich keine richtige Pandemie. Aber es sind sehr viele Menschen gestorben und junge Menschen gestorben. Aber da ist man eigentlich ein bisschen relaxed geworden, haben wir gesagt, ja, das Problem hat man übertrieben, das ist ja eigentlich nicht so ein ganz großes Problem. Aber das stimmt nicht.
Neben Forschungsaktivitäten und funktionierenden Plänen für den Fall einer Pandemie ist es schlicht wichtig, sensibel zu bleiben, also weder zu verharmlosen noch Angst zu schüren. Auf jeden Fall scheint es so, dass wir wahrscheinlich im Fall von H5N5 Glück haben. Für Menschen stellt dieser Subtyp nach allem, was bisher bekannt ist, keine Gefahr dar.
H5N5, das veränderte Vogelgrippevirus. Michael Kurt berichtete über die Gefahren. Die Musik, die Sie hören, ist von Rodrigo Leao und Scott Matthew. Die CD heißt Life is Long. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt: Gewalt. Sie wird in vielen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht. In der Psychologie, der Ethnologie, Soziologie oder auch der Geschichte. Gewalt ist nicht nur in Kriegsgebieten, sondern auch bei uns allgegenwärtig. Es gibt sie in ganz unterschiedlichen Formen: körperliche oder psychische Gewalt, Gewalt unter Jugendlichen oder auch Erwachsenen. Seit einigen Jahren beschäftigen sich Forscher an der Universität in Bielefeld mit der Gewalt in unserer Gesellschaft. Ein Phänomen, das gerade in den letzten Jahren den Eindruck macht, sich zu verstärken. Ich habe mit Andreas Zick, dem Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld, darüber gesprochen, ob das wirklich so ist. Verändert sich die Gewalt in Deutschland?
Na, sie verändert sich, wenn wir eine bestimmte Facette von Gewalt angucken, nämlich die physische Gewalt, das heißt die Schädigung, Verletzung von Menschen, die Körperverletzung oder sogar der Mord. Da ist zunächst die Botschaft positiv. Gewaltkriminalität nimmt ab. Dann wäre aber direkt hinzuzufügen, naja, sie nimmt halt im Querschnitt ab, aber sie nimmt in bestimmten Milieus, an bestimmten Orten, in bestimmten Gruppen zu, auch in Bezug auf bestimmte sogenannte Opfergruppen.
Was waren das für Gruppen?
Wir haben eine Zunahme an Gewalt gegenüber Zuwanderern und dazu gehören vor allen Dingen geflüchtete Menschen, aber auch Gewalt gegen Menschen, die schutzlos sind. Das heißt, denen zugeschrieben wird, sie sind minderwertig. Die Gewalt geht in der Regel von Gruppen aus. Es ist in der Regel kollektive Gewalt gegen einzelne Personen, die scheinbar schutzlos sind. Das sind wohnungslose Menschen, das sind Menschen mit Behinderung. Diese Fälle sind ja alle bekannt geworden. Aber eine ganz andere Facette sind dann die Formen der psychischen Gewalt, das heißt der nicht manifesten körperlichen Gewalt. Das sind Bereiche, zu denen uns noch wenige Zahlen vorliegen. Gewalt können sie ausüben, indem sie Menschen ignorieren, sie missachten, indem Kinder vernachlässigt werden. in denen sie Menschen schädigen durch Stereotype, durch Vorurteile. Das heißt, sie in eine Situation versetzen, in der sie sich machtlos vorkommen, in der sie sich bedroht fühlen. Denken wir etwa an diese Bereiche von Hate Speech, von Mobbing, Bullying und so weiter. Da haben wir Formen von Kommunikation von Gewalt, die aber auch eben schädigend ist.
Insgesamt haben die körperlichen Gewalttaten abgenommen, aber die gegenüber bestimmten Gruppen zugenommen. Und auch die Art hat sich verändert.
Ja, wir müssen heute beobachten, dass ja im Internet eine Gewaltwelle, das heißt eine Welle von gewaltorientierten Stereotypen, Vorurteilen und so weiter, ungebremst ablaufen. Stereotype und Vorurteile können sich eben schädigend für Menschen, die davon betroffen sind, anfühlen. Und dann ist das für die Psychologie eine Form von Gewalt, die massiv zugenommen hat.
Seit wie vielen Jahren ist so eine Entwicklung zu beobachten?
Die Entwicklungen in Bezug auf die Gewalt sind immer wellenförmig. Wenn wir zum Beispiel eine extremistisch motivierte Gewalt in Deutschland betrachten, dann hatten wir eine hohe Welle der Gewalt in den 90er Jahren. Wir erinnern uns an die Angriffe auf Menschen, die Asyl gesucht haben. Die ist angestiegen, massiv. Wir hatten sogar terroristische Formen von Gewalt. Dann aber gab es eine Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise, auch der verschärften Gewaltkontrolle. Da ist es wieder runtergegangen mit der Gewalt. Und jetzt im Moment leben wir in Zeiten, in der die Gewalt wieder ansteigt.
Was sind die Gründe dafür?
Die Veränderung der Gewalt liegt daran, wie Gesellschaften auf bestimmte Gewaltwellen reagieren. Das heißt, wenn wir einen Anstieg von Gewalt haben, schafft die Gesellschaft, dann fährt sie den Sicherheitsapparat hoch und führt eine stärkere Gewaltkontrolle durch. Dann heißt das noch lange nicht, dass die Gewalt abnimmt, sondern sie wird dann latent, sie verschiebt sich in verdeckte Räume. Wesentlich ist, was die Forschung zeigt, Gewalt ist immer dann geringer, wenn Zivilgesellschaften besonders stark sind, das heißt, wenn Normen gegen Gewalt besonders stark wirken und wenn sie durch die Institutionen an Individuen in soziale Gruppen vermittelt werden. Die meiste Gewalt, die wir sehen, ist in der Regel kollektive Gewalt. Das heißt, Menschen agieren gewalttätig gegenüber anderen Personen, weil sie meinen, dass die Gruppe, mit der sie sich identifizieren, dass in dieser Gruppe Gewalt legitim ist. Und zum anderen kommt es auch immens auf Aufklärung an. Der Fall der häuslichen Gewalt in Deutschland, der Gewalt gegen Frauen, der ist ja besonders bekannt geworden durch den Missbrauch, den wir haben in bestimmten Institutionen, Kindermissbrauch, Pädophilie. Wir erinnern uns vor vielen Jahren, als dieses alles öffentlich wurde und sichtbar wurde, da setzt dann eine Zivilgesellschaft ein und verhandelt, welche Gewaltkontrolle können wir hier vornehmen. Und da sehen wir, sobald es öffentlich wird und wir starke demokratische Wert- und Normorientierung haben, Normen halten Gewalt auf.
Immer wieder gibt es ja inzwischen auch Berichte über Rettungskräfte, die sogar während ihrer Einsätze gewaltsam attackiert werden. Zum Beispiel Feuerwehrmänner. Also trotz Absperrungen an den Einsatzorten wollen Menschen vorbeifahren und werden aggressiv, wenn sie das dann nicht können, egal ob da ein Haus brennt. Sind die Menschen egozentrischer geworden, dass inzwischen sogar auch Rettungskräfte angegriffen werden?
Da sehen wir tatsächlich eine qualitative Veränderung in unserer Gesellschaft. Es gibt ja eine große Diskussion in unserer Gesellschaft um die Frage, warum gibt es diesen massiven Respektverlust vor Personen, die eigentlich Verordnung und Sicherheit kontrollieren. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wir haben in Studien beobachtet, dass viele Menschen, die jetzt in den Feuerwehren arbeiten, die sich um andere kümmern, zunehmend so betrachten, als die müssen liefern, die müssen dafür sorgen, dass hier Ruhe, Ordnung besteht. Die müssen für unsere Interessen sich einsetzen. Das heißt, man versteht sich selber als Kunde eines bestimmten Rettungsdienstes und in dem Moment, wo die das nicht tun, was für uns gut ist, werden die angegriffen. Das heißt, so, da sehen wir, dass Ökonomisierung von Gesellschaft stark auch in diese Konflikte hinein.
Und das würde dafür sprechen, was ich eben gesagt habe. Sind wir egozentrischer geworden?
Wir sind marktförmiger geworden. Wir haben in unseren Studien gesehen, ungefähr ein Drittel in der Bevölkerung sagt, dass eigentlich die Gesellschaft geprägt ist, nicht mehr von Werten wie Solidarität und einem gemeinsamen Austausch von bestimmten Gütern oder von Werten und Normen, sondern eigentlich funktioniert Gesellschaft komplett nach den Marktgesetzen. Man muss sich durchsetzen. Die Gesellschaft kann sich keine Verlierer leisten. Das hat zugenommen nach der Wirtschaftskrise, haben viele Menschen das gedacht. Wir erleben jetzt viele Radikalisierungen zur Gewalt. Die Präventionsangebote nehmen zu. Das reicht alles noch nicht, aber wir sind sensibler geworden dafür, dass junge Menschen eben in Radikalisierung hineinrutschen können.
Das war Andreas Zick, Gewaltforscher an der Universität Bielefeld. The fallen crow, a thousand deep, we make it easy to defeat, to leave. Gewalt im Alltag, in den Familien, auf der Straße, in den Schulen, sie ist allgegenwärtig. Was können wir tun, um sie zu vermeiden? Wissenschaftler suchen immer wieder nach neuen, effektiveren Methoden der Gewaltprävention. Hartmut Grawe mit einigen Ergebnissen.
Das beste Mittel, um Gewalt zu verhindern, ist, die Erkenntnisse der Forschung zur Gewaltprävention endlich zielgerichtet und planvoll anzuwenden. Das jedenfalls unterstreicht Andreas Behlmann, Entwicklungspsychologe an der Universität Jena.
In allen Altersgruppen haben wir mittlerweile eine totale Vernachlässigung, ich sage das ganz bewusst und so drastisch, eine totale Vernachlässigung von sozialen Lernformen. Das fängt damit an, dass solche Dinge, obwohl das eigentlich ein Auftrag der Schule zum sozialen Lernen gibt, in der Schule quasi überhaupt nicht angeboten werden. Und dass auch in den Unterrichtsfächern selbst kaum Möglichkeiten sind des sozialen Lernens.
Soziales Lernen, das bedeutet lernen, wie man Streit schlichtet, wie man mit Frustration klarkommt und mit den eigenen Gefühlen, wie man mit anderen Menschen friedlich zusammenlebt.
Wenn ich jetzt mit Vorschulkindern arbeite, dann geht es häufig um Streitigkeiten, wer bekommt ein bestimmtes Spielzeug. Und Kinder sollen dann eben erkennen oder lernen, was sind besonders gute Lösungen für einen solchen Konfliktfall. Im Jugendalter sind die Konflikte natürlich ganz andere. Da geht es darum, wie vermeide ich zum Beispiel eine Provokation von einem anderen oder wie reagiere ich auf Provokationen, nicht? Schlage ich dann direkt zurück oder versuche ich eben solche Impulse zunächst zu kontrollieren.
Und das führt dazu, dass die Kinder eine Vorstellung davon entwickeln, was eigentlich an Aggression bedeutet und was nicht akzeptierbar ist als Aggression.
Auch Sozialpsychologe Ulrich Wagner von der Universität Marburg macht deutlich, wer als Kind oder in der frühen Jugend nirgends lernt, Streit gewaltfrei beizulegen, hat später kaum Chancen, sein Verhalten zu korrigieren. Das Umfeld wird immer komplizierter, vielleicht gibt es irgendwann einen kriminellen Freundeskreis, vielleicht sind Drogen im Spiel und vieles mehr.
Das heißt, sie haben also eine Fülle von Problemen, die sie quasi gleichzeitig adressieren müssen. Und das gelingt eben relativ selten. Nicht umsonst haben wir in diesem Bereich auch wirklich sehr, sehr hohe Rückfallquoten.
Trotzdem, so Andreas Behlmann, lohnt sich immer wieder der Versuch, auch jugendliche Intensivtäter zurückzuholen, schlichtweg um Bluttaten zu verhindern, so gut es eben geht. Das Abgleiten in ungebremste Brutalität ist nur schwer aufzuhalten, wenn sich gewaltbereite Jugendliche einer Gruppe mit menschenverachtender Ideologie anschließen. Ulrich Wagner erklärt, die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft bestärken sich permanent gegenseitig im Hass auf beliebige andere Gruppen von Menschen, denen die Menschlichkeit dann schlicht abgesprochen wird.
Und wenn ich das tue, gelingt es mir eben die Zielgruppe, die Mitglieder der Zielgruppe, in besonderem Maße abzuwerten, eben in der extremen Form, indem ich sie aus der menschlichen Gemeinschaft ausgliedere. Und das macht es dann möglich, gegen dieses Tabu extremer Gewaltausübung zu verstoßen, weil es ist ja durch die Dehumanisierung legitimiert.
Die Forscher mahnen daher, niemand soll von der Gesellschaft ausgeschlossen und zurückgewiesen werden, solange er oder sie noch nicht gegen das Gesetz verstoßen hat. Jugendliche in schwierigen Verhältnissen brauchen unbedingt Hilfe von außen, sagt Ulrich Wagner.
Eröffnung von Möglichkeiten. Dazu gehören Angebote in Ausbildung, in schulischer Ausbildung und betrieblicher Ausbildung. Dazu gehört, dass man Befürchtungen in Bezug auf Arbeitslosigkeit oder Befürchtungen in Bezug auf die Zukunftsentwicklung versucht zu nehmen.
Der Forscher betont, wer Gewalt verhindern will, muss verhindern, dass junge Menschen Gewalt als mögliche Problemlösung verinnerlichen. Kommt es erst zu Straftaten, bleibt nur noch die konsequente Antwort des Staates.
Weil es so wichtig ist, dass der Staat deutlich macht, dass er bestimmte Grenzüberschreitungen nicht akzeptiert.
Aber leider sind sich die Wissenschaftler einig, dass es dann bereits mehr oder weniger zu spät ist. Mit schwerwiegenden Folgen für unsere Gesellschaft, die meist nur die Symptome des tiefer liegenden Problems bekämpft. Forscher im Bereich der Gewaltprävention untersuchen daher mittlerweile auch, warum ihre eindeutigen Ergebnisse so wenig genutzt werden.
Wie bekommen wir eigentlich die Programme, die wissenschaftlich entwickelt werden, tatsächlich in die Praxis rein? Und nach allem, was wir heute wissen, ist das leider kein ganz einfacher Prozess. Die Kosten ist ein Aspekt, aber auch viele in der Praxis scheuen sich davor, Neuentwicklungen tatsächlich zu übertragen, weil ihre Alltagsroutinen das vielleicht nicht zulassen.
Beide Forscher empfehlen die sogenannte Grüne Liste Prävention aus Niedersachsen als Grundlage. Sie enthält praxisnahe Konzepte, die erwiesenermaßen funktionieren. Zum Beispiel Programme für Kindergärten zur Förderung sozialer Kompetenz, gemeinsame Lernkonzepte für Eltern und Kinder oder Methoden zur Suchtprävention im Unterricht.
Was wir dringend brauchen, ist eine Abstimmung solcher Maßnahmen, dass die Maßnahmen Präventionsmechanismen einsetzen, die aufeinander aufbauen.
Neue Präventionsmethoden, wie sich Gewalt vermeiden lassen würde. Hartmut Grave berichtete. Herauszufinden, wie sich Gewalt in unserer Gesellschaft vermeiden lässt, ist eine Sache. Eine andere der Traum vom völlig gewaltfreien Menschen. Und damit der von einer Veränderung unserer Spezies. Das müsste nicht ewig ein Traum bleiben, glauben manche Wissenschaftler. Denn die Forschung mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9 wird einiges möglich machen. Davon sind sie überzeugt. Fast täglich kommen neue Meldungen, was mit ihrer Hilfe in Zukunft verändert und auch verbessert werden könnte. Erst einmal ist es das Ziel, irgendwann alle möglichen, bislang noch unheilbaren Krankheiten heilen zu können. Und warum sollte sich nicht auch mit ihrer Hilfe die menschliche Bereitschaft zur Gewalt entfernen lassen? Ist das möglich? Daniela Remus berichtet.
Die Idee, einen Homunculus zu erschaffen, also einen künstlichen Menschen, haben schon die Philosophen und Schriftsteller der Antike beschrieben. Und seither hat diese Vision offenbar nichts von ihrer Faszination verloren. Nicht nur in Büchern oder in Filmen. Die Natur des Menschen zu optimieren, ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Warum sollten wir nicht versuchen, mit den neuen Gentechniken, die uns zur Verfügung stehen, auch den Menschen von seiner Gewaltbereitschaft zu befreien? Der Philosoph Julian Savulescu von der Universität Oxford würde das für sinnvoll halten.
Sehen wir uns die großen Probleme an, die wir heutzutage haben. Klimawandel ist nicht primär durch Emissionen gemacht. Terroristen sind nicht primär religiöse Fundamentalisten. Die tiefer liegenden Gründe dafür liegen in der moralischen Begrenztheit von Menschen. Deshalb stellt sich die Frage, sollten wir Menschen züchten, die besser mit diesen Problemen umgehen, so wie wir Hunde züchten?
Julian Savulescu sieht die Möglichkeiten, die sich der Menschheit mit der Genschere eröffnet haben, als eine große Chance, um den Menschen moralisch zu verbessern. Ihn mit Eingriffen in sein Genom weniger gewalttätig, kriegerisch und kriminell zu machen. Stattdessen friedliebender, mitfühlender und kooperativ. Nur wenn Menschen das Recht und die Pflicht dazu hätten, sich und ihre Nachkommen zu verbessern, könnte es ihnen gelingen, das Maximale an Glück, Erfolg und Zufriedenheit aus ihrem Leben herauszuholen, so Savulescu. Der deutsche Philosoph Dieter Birnbacher ist da ganz anderer Meinung.
Ja, das ist natürlich eine ausgesprochen extreme Position. Es geht zunächst um Freiheitsrechte. Und bei Savulescu kippt gewissermaßen dieses um in eine Optimierungsstrategie, die dann auch zum Teil verpflichtenden Charakter annimmt.
Auch Genforscher, die von den neuen Möglichkeiten durch die Genschere eigentlich begeistert sind, sehen solche Visionen kritisch und halten die Idee für absurd.
Aus der wissenschaftlichen Perspektive sehe ich das zum einen als in großem Maße Unsinn an. Es ist halt sicher nicht realisierbar. Und zum anderen ist es aus meiner Sicht auch sehr kontraproduktiv, solche Visionen in die Welt zu setzen, die ich eben für recht absurd halte.
Sagt zum Beispiel der Biomediziner Boris Fese vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Wissenschaftlich sei ein solcher Ansatz auch kaum umzusetzen. Denn bisher ist lediglich von einigen hundert menschlichen Genen überhaupt bekannt, wofür sie genau stehen. Alle komplexen Eigenschaften, ob Intelligenz, soziales Verhalten, Kooperation oder Friedfertigkeit, sind noch nicht entschlüsselt. Und ob sie allein eine Frage der Gene sind, sei noch eine zweite Frage.
Die Krux dabei ist dann natürlich bei den komplexen Eigenschaften, dass das ein Zusammenspiel oft ist von ganz vielen Faktoren und so ein bisschen so ein Räderwerk, wo man, wenn man an einem Rad dreht, nicht weiß, wie viele andere Räder sich dabei auch bewegen und deshalb diese subtilen Effekte, die da zusammenkommen, auf eine gezielte Eigenschaft zu reduzieren oder versuchen, das zu entwickeln, ist etwas, was extrem komplex ist.
Auch Jennifer Doudna, eine der Entdeckerinnen der Genschere, lehnt solche Optimierungsüberlegungen ab.
Wir wissen noch längst nicht genug über die Gene, die wir dann manipulieren könnten. Und wir verstehen auch die Technologie nicht genug, um das zu tun. Ich bin mir sicher, dass es nicht die richtige Zeit ist, um darüber nachzudenken, Designer-Babys zu kreieren.
Die Genschere sollte auch nicht als Wunderwaffe für alles verstanden werden. Zwar ist es den Wissenschaftlern bereits gelungen, Nutzpflanzen mit der Genschere robuster zu machen und Hunden mehr Muskelmasse anzuzüchten, aber der Großteil der Forschung findet noch immer in den Laboren statt. Auch deshalb, weil die Methode als riskant gilt. Denn nicht immer arbeitet die Genschere so, wie die Wissenschaftler es wollen. Trotzdem laufen in den USA und in China zum Beispiel erste klinische Studien, um bei Lungenkrebs oder Hautkrebs die Abwehrzellen des Immunsystems mithilfe der Genschere so zu stärken, dass sie die Tumore effektiv bekämpfen können. Das Prinzip Genschere ist aber trotzdem noch nicht ausgereift, kritisiert Boris Fese. An eine Entfernung von vermeintlichen Gewaltgenen sei überhaupt nicht zu denken.
Also was man tatsächlich kann, ist einzelne Gene reparieren. In vielen Fällen ist das ja auch das, was ausreichend ist für eine Therapie von Krankheiten in den Zellen des Körpers. Je nachdem, wo die Krankheit jetzt sich manifestiert, in den Muskeln oder in der Leber, wird man das sicher irgendwann auch hinkriegen, auch wenn man da immer noch Schwierigkeiten hat, die Instrumente, die das machen, dieses CRISPR-Cas-System in diese Organe zu bringen im Körper. Aber in Zellen, die man aus dem Körper rausnehmen kann, funktioniert es ganz gut.
Mit dem gewaltfreien Menschen hat das nichts zu tun. Aber so kritisch die Wissenschaftler in Deutschland diese Idee auch sehen, sollten irgendwann tatsächlich Gewaltgene entdeckt werden, wäre sie, rein technisch, in Zukunft auch nicht völlig ausgeschlossen. Ein Grund mehr, sich Gedanken um die neue Technologie und ihre möglicherweise bevorstehenden Risiken zu machen.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Um Gewalt in unserer Gesellschaft, ob und wie sie sich in einigen Fällen vielleicht vermeiden ließe, ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um den Klang des Ozeans. Unter Wasser ist es nie still. Die Geräusche sind vielfältig und manchmal hören sie sich an wie ein ganzes Konzert, sagen Wissenschaftler. Sie wollen mehr über solche Klänge und damit auch über das Leben im Meer herausfinden. There was for long. There was a time when anything we did was wrong. Dues have been paid. No more crippling alone. Now there's
There's a chance for us to swim, sing a love song. Those days are
Wahlgesänge. Immer wieder sind solche Aufnahmen beeindruckend. Aber es gibt noch viel mehr Geräusche unter Wasser, die es wert wären, sie einmal zu hören. Tatsächlich haben jetzt Forscher fast 3 Jahre lang mit Unterwassermikrofonen in das Südpolarmeer hineingehorcht. Dabei haben sie einen ganzen Chor aus Walen und Robben aufgenommen. Aber auch ganz andere Geräusche, die sie nicht erwartet hatten. Über die Klänge unter Wasser wollen die Wissenschaftler mehr erfahren. Und dadurch auch, welche und wie viele Tiere überhaupt in den verschiedenen Regionen des Ozeans vorkommen und wie sie sich verhalten. Thomas Sambol über den Klang des Ozeans.
Ein unheimliches Geräusch aus den Tiefen des Südpolarmeers. Ein Rasenmäher unter Wasser? Ilse van Opsiland vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat eine andere Idee.
Das ist eher wie eine Kuh, wie sich das anhört.
Tatsächlich steckt hinter diesen merkwürdigen Tönen aber natürlich weder ein Rasenmäher noch eine Kuh, sondern...
Das ist ein Krabbenfresser-Robber.
Ilse van Opsiland muss es wissen. Schließlich gehört die Meeresbiologin zu den Wissenschaftlern, die die Unterwasserwelt des Südpolarmeers 3 Jahre lang intensiv belauscht haben. Was sie zu hören bekam, hat sie nicht nur als Wissenschaftlerin tief beeindruckt. Kollidierende Eisberge zum Beispiel. Eine Herde Orcas, die mit Echoortung ihre Umgebung inspizieren und dabei miteinander klönen. Oder auch jede Menge paarungswilliger Robben, die für reichlich Radau unter Wasser sorgen.
Da ist es mega laut. Also da konnte man immer so auch mal abends zu Hause den Rechner anmachen und dann live unter dem Eis hören, was da abging. Und da war es zu gewisser Zeit 4 unterschiedliche Arten von Robben, die man da durcheinander, übereinander hören konnte. Also das ist einfach sehr beeindruckend, auch aus rein ästhetischer Sicht.
Welchen Einfluss hat die Eisdicke auf den Klangteppich unter Wasser? Wie laut wird es, wenn mal wieder ein heftiger Sturm übers Meer fegt und meterhohe Wellen an der Oberfläche zusammenkrachen? Wie leben Wale, Robben und andere marine Säugetiere mit dieser natürlichen Geräuschkulisse, in der es noch keine Lärmverschmutzung durch Menschen gibt? All das wollten die Bremerhavener Forscher wissen. Und stießen auf immer neue, ungewöhnliche Töne.
Also es war wirklich ein Rätsel, was eigentlich diese Töne produziert. Es gab auch die wildeste von Theorien, was es war, ob es ein U-Boot war, ob es irgendwie Militär war, was natürlich in antarktischen Gewässern gar nicht möglich ist, was verboten ist.
Immerhin fanden die Wissenschaftler aber ganz schnell einen Namen für das rätselhafte Geräusch. Sie nannten es Bioduck, weil es sie an das Quaken einer Ente erinnerte, so Forschungsleiter Sebastian Menze.
Das ist eines der dominantesten Geräusche halt im Südpolarmeer. Und das war schon mysteriös, weil man hatte halt keinen Beweis, welches Tier das jetzt sein könnte. Und es waren dann halt auch tatsächlich die südlichen Zwergwale. Die kommen halt recht häufig vor da unten. Aber dass sie halt gerade im Winter halt so die Geräuschkulisse so stark prägen, das ist schon beeindruckend. Und die sind halt wirklich sehr, sehr gut hörbar. Das ist quasi wie wenn wir so im Wald gehen und die Vögel rufen hören. So. Das heißt quasi im Südpolarmeer mit den südlichen Zwergwalen.
Warum Zwergwale solche U-Boot-Geräusche von sich geben, ist den Wissenschaftlern aber weiterhin unklar. Eine Theorie, sie testen mit den Tönen die Dicke des Meereises, erklärt Ilse van Opsiland.
Weil die antarktischen Zwergwale im eisbedeckten Ozean auch vorkommen, die brauchen offenes Wasser zum Atmen und die machen dazu ihre eigenen Atemlöcher und stoßen dazu durch den Eis. Aber es ist natürlich schlau, vorher dann die Eisdicke zu prüfen. Sonst gibt es Kopfschmerzen möglicherweise. Also.
Vieles spricht allerdings dafür, dass die rhythmischen Töne eher dazu dienen, ihre Leibspeise aufzuspüren, den Krill und andere winzige Meerestierchen. Aber auch andere Klangfragen blieben vorerst offen. Was dieses Geräusch aus den eisigen Tiefen zu bedeuten hat, können sich die Forscher beispielsweise bis heute nicht erklären. Sebastian Menze hat zumindest eine Vermutung.
Manchmal macht das mehr als wirklich ganz komische Geräusche, wenn es halt aneinander reibt. Also gerade wenn so Eisschollen aufgrund von Wind oder Gezeiten aneinander gepresst werden, dann gibt es oft komische Quietschlaute, wo man sich schon wundert, was da unten gerade los ist.
Eines ist aber sicher, das Geräusch hat einen natürlichen Ursprung, so die Wissenschaftler. Selbst im abgeschiedenen Südpolarmeer kann es also unter Wasser manchmal ganz schön rund gehen, meint Biologin Ilse van Opsiland.
Also es ist nicht so, dass was lange behauptet war, dass es unter Wasser leise ist. Das haben wir hier auch gezeigt. Also die Tiere, die können mit einer gewissen Lärmquelle oder Unterwasserklangquelle umgehen. Aber wie die menschliche Lärmverschmutzung sich auswirkt auf marine Säuger und deren Kommunikationssystem, das ist noch ganz unklar eigentlich.
Also wollen die Forscher ihre Ergebnisse jetzt vergleichen mit Tonaufnahmen aus Ozeanen, in denen auch menschengemachter Lärm zu hören ist, so wie in der Arktis zum Beispiel. Dann könnten gezielt Schutzmaßnahmen für die Meeressäuger entwickelt werden. Aber natürlich wollen sie auch der geheimnisvollen Unterwasserwelt des Südpolarmeers weiter auf den Grund gehen, akustisch mit ihren Mikrofonen und sich dabei vom Klang des Ozeans auch ein wenig verzaubern lassen.
Es ist wie eine gigantische Kathedrale. Vom Effekt her ist es wie ein Chor.
Dass das fast wie eine Symphonie eigentlich unter Wasser auch zu hören ist. Dass es wirklich im akustischen Einklang ist, wenn es ungestört ist.
Der Klang des Ozeans. Thomas Sambol berichtete.
Grateful, no need for you to explain. No need for this to spell pain. This may not be a failure. This loss can be a gain. You know that I would say goodbye in my mind. You know that I would always cry, for that's life. Thankful I've never had an anchor. I know that I won't capsize. This may not be the rapture. You leaving with the tide. You know that I would say goodbye.
Es gibt Menschen, die können sich auch nach Jahren noch an jedes Gesicht erinnern, das sie einmal gesehen haben. Und andere, die jemanden schon nach ein paar Tagen nicht mehr wiedererkennen. Und dann gibt es in Deutschland sogar etwa 2 Millionen Menschen mit einer angeborenen, totalen Gesichtsblindheit. Sie erkennen Menschen grundsätzlich nicht an ihrem Gesicht. Insgesamt ist die Gesichtserkennung des Menschen ein Phänomen, das bislang noch wenig erforscht ist. Wissenschaftler versuchen seit einiger Zeit, mehr darüber herauszubekommen.
Für Menschen, die eine sogenannte Prosopagnosie, also eine Gesichtsblindheit haben, können Haustiere anderer Menschen außerordentlich hilfreich sein, sagt André Zimpel, Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Hamburg.
Der berühmte Neuropsychiater Oliver Sacks, der also selber eine Prosopagnosie hat, hat gesagt, er liebte alle Nachbarn, die einen Hund haben. Weil die hat er sofort auf der Straße erkannt, aber am Hund und nicht am Gesicht.
Prosopagnosie, zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern prosopon, das Gesicht, und agnosie, nicht erkennen, ist eine Leistungsschwäche des Gehirns. Eine Schwäche, die einem bestimmten Hirnareal zugeordnet werden konnte.
Das sogenannte Gyrus fusiformis, das ist also ein Teil des Gehirns. Hinter der Schläfe liegt das. Da gibt es ein Zentrum, was für Gesichtserkennung angeborenerweise besonders leistungsfähig ist. Und es gibt Menschen, die verfügen über dieses Zentrum nicht. Entweder aus genetischen Gründen oder durch Hirnverletzung, Schlaganfall und so etwas kann dazu führen, dass Menschen nicht in der Lage sind, Gesichter zu erkennen.
Wenn dieses Zentrum fehlt oder nicht richtig funktioniert, sagt der Bamberger Wahrnehmungspsychologe Professor Klaus-Christian Carbon, haben die Betroffenen nicht nur Probleme, andere Menschen zu erkennen. Ihnen fehlt auch in vielen Bereichen die Vorstellungskraft.
Sie haben praktisch keine Möglichkeit, sich etwas gedanklich vorzustellen als Bild. Am besten nennt man das mentales Vorstellungsvermögen oder innere Bilder, sagt man doch auch manchmal. Sie stellen sich jetzt einfach einen guten Freund vor im Kopf und der ist natürlich jetzt gerade nicht da und trotzdem erscheint er Ihnen vor Ihrem inneren Auge. Und das können Prosopagnostiker praktisch gar nicht.
Dabei können diese Menschen durchaus einzeln die Nasen, Augen und Münder von anderen Menschen erkennen.
Aber was sie nicht können, ist, wir nennen das Features, also diese Merkmale eines Gesichtes zusammenzubringen, wie so ein Klebstoff, als würden wir das so zusammenkleben. Das funktioniert nicht. Jeder Mensch hat zwei Augen, paarweise angeordnet, die sind oberhalb der Nase, die Nase ist oberhalb des Mundes. Das ist immer die Grundkonfiguration. Wenn man die kennt, hat man nur die Möglichkeit, ein Gesicht zu erkennen, also dass es überhaupt ein Gesicht ist. Aber die feinen Abstände zwischen Augen, zwischen der Nase und dem Mundbereich, genau diese feinen Abstände, das können Prosopagnostiker offensichtlich nicht verarbeiten, weil das ein anderes Modul ist und das scheint nicht richtig zu funktionieren.
Inzwischen haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass Gesichtsblindheit vererbt werden kann. Welche Gene dafür verantwortlich sind, ist noch nicht erforscht. Ebenso wenig weiß man, warum es sogenannte Superrecognizer gibt, Menschen, die sich Gesichter blitzschnell einprägen und situationsunabhängig wieder abrufen können. Fest steht, dass Menschen sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben, Gesichter zu erkennen. So André Zimpel.
Jedes Gehirn ist einmalig. Keine zwei Gehirne sind gleich ausgeprägt. Deshalb gehört das einfach zur Individualität, dass gewisse Hirnzentren genetisch bedingt verschieden ausgeprägt sind.
Gemeinsam mit Medizinern forscht André Zimpel im Moment daran, warum der eine Gesichter besser erkennen kann als der andere. Derzeit scheint es, als ob verschiedene kognitive Stile dabei eine Rolle spielen. Dank bildgebender Verfahren ist heute nämlich geklärt, dass Menschen unterschiedlich denken und dass auch nicht alle, wie noch vor einigen Jahren angenommen, mittels Sprache denken.
Also es gibt Menschen, die sind eher Musterdenker, es gibt Menschen, die sind Sprachdenker und es gibt Menschen, die sind eher bilddenkend. Viele Menschen lösen Problemaufgaben, indem sie innerliche Gespräche mit sich führen. Es gibt wieder andere, die eher Bilder sehen, um Probleme zu lösen, und wieder andere, die eher räumliche Drehungen vornehmen oder Bewegungen. Und das sind andere Hirnareale, die da aktiv sind. Das kann man auch sichtbar machen in bildgebenden Verfahren.
André Zimpel und sein Team wollen jetzt in einem Forschungsprojekt herausfinden, ob Menschen mit unterschiedlichen Denkstilen auch unterschiedliche Fähigkeiten haben.
Also wir haben 300 Personen untersucht auf Sprachdenken und Bilddenken und haben festgestellt, dass Leute, die extrem bilddenkend sind, meistens auch gut im Gesichtserkennen sind und oft aber Probleme mit den Methoden des Rechnenlernens und Lesen- und Schreibenlernens haben, die in der Schule angeboten werden.
Wie sich die unterschiedlichen Denkweisen auf Problemlösungen auswirken, konnten die Forscher mittels eines Rubik-Würfels belegen. Versuchspersonen sollten ihn so drehen, dass eine Seite die gleiche Farbe zeigte. Bei einem zweiten Versuch mussten sie laut Dienstag, Donnerstag dazu murmeln.
Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Donnerstag.
Das Ergebnis war verblüffend.
Menschen, die eher sprachdenkend sind, können dann das Problem viel schlechter oder gar nicht mehr lösen. Und Menschen, die bilddenkend sind, sind dann sogar noch schneller und noch besser in ihren Lösungen. So können wir das unterscheiden.
Aber nicht alle Menschen, die den gleichen Denkstil haben, sind auch gleich gut im Gesichtererkennen. André Zimpel führt das zum einen auf Übung zurück, zum anderen auf die Strukturen im Gehirn.
Also man weiß zumindest, dass dieselben Areale, mit denen wir Häuser erkennen, Objekte erkennen, geschriebene Worte erkennen, sind ganz eng benachbart auch mit dem Areal zum Gesichtserkennen. Und da ist die Forschung noch nicht so ganz weit, aber vermutlich stehen diese Zentren auch in Konkurrenz miteinander.
Die Erforschung der Gesichtserkennung. Ursula Storast berichtete.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Sinnflut in Japan? Nicht unvorstellbar, sagen Wissenschaftler. Denn immer häufiger gehen heftige Wassermassen auf Japan nieder. Das stellt eine zunehmende Gefahr dar, weshalb Wissenschaftler an der Universität Kyoto nun auch den Ernstfall simulieren um mehr Schutzmaßnahmen herauszufinden. An der Universität befindet sich eine der weltgrößten Anlagen zur Simulation von verheerenden Regenfällen. Die Folge der zunehmenden Wassermassen waren in Japan zuletzt deutlich zu spüren. Erst vor einigen Monaten hatte ein heftiger Taifun den Nordosten des Inselreichs mit Rekordregenfällen und Sturmböen überzogen und für heftige Überschwemmungen gesorgt. Mindestens 11 Menschen kamen ums Leben. Rund 25% der in Schulkantinen und Mensen zubereiteten Speisen werden nicht gegessen, sondern landen als Lebensmittelabfälle in der Tonne. Das ist eines der Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt des Thünen-Instituts, der Universität Stuttgart, dem Max-Rubner-Institut und der Verbraucherzentrale. Dass ein Viertel der produzierten Essensmengen entsorgt wird, hat die Forscher zu weiteren Rechnungen bewogen. Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler unter anderem mehrere Ganztagsschulen. Hochgerechnet auf alle deutschen Ganztagsschulen würden ihre Ergebnisse der Entsorgung von 29.000 Tonnen Lebensmittelabfällen pro Jahr oder umgerechnet 22 Kilogramm pro Ganztagsschüler entsprechen. Abfälle, die einen Wertverlust von rund 57,8 Millionen Euro ausmachen. Um sich vor Löwen zu schützen, muss man sie nicht erschießen, sagen Wissenschaftler. Ein Beispiel in Kenia habe das gerade gezeigt. Im Nairobi-Nationalpark wurden Löwen mit Satellitenhalsbändern versehen. Im vergangenen Jahr waren dort mehrere Tiere in Stadtgebiete in der Nähe des Parks gegangen und hatten dort auch Menschen angefallen. Durch die Halsbänder sollen die Wege der Löwen beobachtet werden und Hilfeteams ermöglichen, in Konfliktsituationen frühzeitig einzugreifen. Zum Beispiel, wenn sich Löwen mit einem solchen Halsband in Richtung bewohnter Gebiete bewegen. Denn über die Satelliten werden die Positionsdaten der Tiere in Echtzeit an die Nationalparkbehörde übermittelt. Die Bewegungsmuster sollen auch aufdecken, wo Zäune gebaut oder ausgebessert werden müssen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. For a light to never go out, first it must be on. For a new day to break, first you've gotta want, gotta want the sun. This love you once made sense.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Lebensmittel, in denen sich Soja befindet, sind in Deutschland nichts Ungewöhnliches mehr. Auch wenn in der Regel die Sojabohnen natürlich importiert werden müssen, um sie zu verwerten. Denn die Pflanze wächst eigentlich in China und Südamerika. Sie liebt einfach die Wärme. Allerdings haben ein paar Versuche, sie auch in Deutschland anzubauen, inzwischen funktioniert. Nämlich dort, wo es besonders sonnig ist. Zum Beispiel in Baden-Württemberg. In Norddeutschland wächst sie leider noch nicht, was sich aber ändern könnte, sagen Wissenschaftler. Damit Soja in der Zukunft überall in Deutschland wachsen kann, haben Forscher 1000 neue Sojaarten gezüchtet, die in einem Test angebaut werden. Danach wird untersucht, wie und ob sich die verschiedenen Sorten dann auch zu Tofu verarbeiten lassen. Nicola Wettmershausen hat sich das angesehen.
Das ist eine Küchenmaschine, aber wir sind hier gar nicht in einer Küche, sondern in einem ganz speziellen Labor. Die Agrarwissenschaftlerin Christina Bachteler hat hier gerade einen Brei gemixt mit der Maschine. Was ist das?
Sojabrei. Das sind Sojabohnen aus Deutschland. Das ist eine neue Sorte, die hoffentlich auch eine gute Tofu-Eignung mitbringt und den Sojaanbau in Deutschland weiter vorantreiben wird.
Sojaanbau in Deutschland ist was Ungewöhnliches. Normalerweise wächst die Pflanze eher in warmen Gebieten. Hier ist es ja eigentlich zu kalt, darum muss man neue Sorten züchten, die hier angepasst sind. Und das wird auch gemacht. Diese Sorten sind jetzt für Frau Bachtler überhaupt dann erst interessant, wenn man daraus Tofu machen kann. Und das testet sie hier im Labor, welche Sorten geeignet sind. Und ich probiere das heute auch mal. Wir haben ja schon angefangen, erster Schritt, Sojabohnen über Nacht einweichen lassen und jetzt mixen. Und das haben wir eben gemacht.
Genau, als nächstes wird von dem Brei die Milch abgetrennt. Das kommt jetzt alles hier in den Schlauch. Dann wird der Schlauch in eine Wringvorrichtung eingespannt, die wir selber gebaut haben.
Die sieht ein bisschen eigenartig aus, vielleicht wie so eine Mini-Weinpresse.
Ja, stimmt, das kann man so sagen. Dass man eben, also der Schlauch wird oben und unten festgeklemmt und dann haben wir oben dran einen Drehmomentschlüssel, der auf 3 Newtonmeter eingestellt ist, sodass wir jede Probe mit der gleichen Kraft ausbringen.
Hier ist natürlich wichtig, dass wir nichts vergeuden, weil das alles ja gemessen wird.
Genau, also wir testen hier ja neue Sorten, neue Kreuzungen und Züchtungen, und um die miteinander vergleichen zu können, müssen wir natürlich eine standardisierte Methode verwenden.
Ist fertig, oder?
Genau, jetzt dürfen Sie den Topf mit rübernehmen und auf den Herd stellen. Das ist wichtig, die Sojamilch zu erhitzen, um die Trypsin-Inhibitoren zu deaktivieren.
Um was?
Soja enthält Trypsin-Inhibitoren, die sorgen dafür, dass wir Soja nicht gut verdauen können. Durch einfaches Erhitzen sind die aber deaktiviert und es ist überhaupt kein Problem, die Sojaprodukte zu essen.
Ist das dann das, was Sie den ganzen Tag machen? Brei herstellen und mixen?
Nein, es gibt Hochzeiten, zu denen ich es den ganzen Tag mache. Das ist vor allem nach der Ernte, wenn unsere Erntemuster getestet werden wollen. Zu gewissen Zeiten ist es das, was ich den ganzen Tag mache. Und Tofu essen dann natürlich im Nachhinein, wenn er fertig ist. Also bei vielen neuen Sorten ist auch die Sensorik entscheidend. Also es gibt Sorten, die haben Beigeschmäcker, die wir nicht haben wollen. Also zum Beispiel bittere, astringierende Beigeschmäcker. Es gibt auch Sorten, die sehr trocken sind. Und dann auf der positiven Seite gibt es Sorten, die einfach süßlich schmecken, saftig sind.
Und die wollen Sie haben, die Süßen?
Genau, wir wollen die Süßen. Die Süßen, die angenehmen, saftigen Sorten, das sind unsere, die wir gerne haben, ja. So, hier ist jetzt das Gerinnungsmittel in dem Becher. Das kommt jetzt bei 85 Grad in die Sojamilch.
Habe ich reingetan. Also was bei der Käseherstellung der Lab ist, genau. Sind bei Ihnen die zwei Gerinnungsmittel.
Genau, das sind also zwei Salze, also auch natürliche Salze, Magnesiumchlorid eben und Calciumsulfat, die wir beide dazugeben. Ja. Die Milch steht jetzt für 20 Minuten im Wasserbad. Dann brechen wir den ganzen Tofu etwas auf. Wir machen den sogenannten Curd Break. Das dürfen Sie jetzt hier auch machen. Das ist wie beim Pizzaschneiden. Das Gerät wird auf den Topf aufgesetzt. Es sind unten drei Finger dran, die gegeneinander sich bewegen lassen.
Sieht eigenartig aus.
Aber ist auch in der Produktion so im Einsatz.
Okay.
Dann darf der Topf aus dem Wasserbad und wir gießen die Molke ab. Da sehen Sie jetzt eben unten in dem Topf unter dem Sieb sammelt sich die Molke. Das ist so eine klare gelbliche Flüssigkeit. Und hier im Sieb drin haben wir das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich unseren Tofu. Und dann ist der Tofu fertig.
Bei Käse ist es ja so, Käse muss reifen. Tofu muss gar nicht reifen?
Nein, Tofu kommt eine Nacht in kaltes Wasser. Da findet nochmal ein Austausch an Wasser und Molke statt und die Festigkeit verändert sich meist auch nochmal.
Jetzt stehen wir außen vor einem Areal ungefähr so 60 Quadratmeter groß mit verschiedenen Sojapflanzen. Sie wachsen sehr gut. Man sieht auch schon so kleine, wie Erbsenhülsen, wo die Sojabohnen drin sind. Wie sieht es in Zukunft aus mit Soja in Deutschland?
Also unsere Zukunftsvision ist die, dass in ganz Deutschland Soja angebaut wird mit standardangepassten Sorten, die dann eben entsprechend auch zu Tofu verarbeitet werden können.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Neue Sojasorten aus Deutschland, die zu Tofu verarbeitet werden können. Zumindest bei dieser Sorte hat es ja geklappt. Das war eine Reportage von Nicola Wettmershausen. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Rodrigo Leao und Scott Matthew. Die CD heißt Life is Long. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.